NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
16. Oktober 1813. Der Beginn der Völkerschlacht bei Leipzig.
Sie dachten schon, sie wären ihn los. Sein Russlandfeldzug war eine Katastrophe. Mit den traurigen Resten seiner Grande Armee musste er fliehen, Ende 1812, heim nach Paris.
Doch dann setzt er wieder seinen Fuß über den Rhein, kommt zurück, kein halbes Jahr später, und mit jungen, frisch ausgehobenen Soldaten.
Europas Monarchen sind empört und raufen sich endlich zusammen. Endlich bilden sie eine schlagkräftige Koalition. Russland und Preußen, dann Schweden und zuletzt auch Österreich. Endlich laufen sie alle gemeinsam Sturm gegen den bis vor kurzem noch mächtigsten Mann der Welt.
Napoleon Bonaparte, Kaiser der Franzosen.
20 Jahre lang hat der kleine Korse halb Europa kontrolliert, den Kontinent mit einer blutigen Spur überzogen, alle paar Monate einen neuen Krieg angefacht. Die Bewohner der eroberten Territorien drangsaliert mit Geldforderungen und den Einquartierungen zehntausender französischer Soldaten. Damit soll Schluss sein jetzt. Napoleon zieht es nach Sachsen. Der dort regierende König Friedrich August ist, nicht ganz freiwillig, mit ihm verbündet. Die alliierten Armeen eilen Bonaparte hinterher oder ihm entgegen von allen Seiten. Mitte September vernehmen die Bewohner der Dörfer rund um Leipzig erstmals Kanonendonner. Die 16-jährige Pfarrerstochter Auguste Vater notiert in ihrem Tagebuch:
Man fing an zu vermuten, dass es wohl in der Nähe von Leipzig zu einer entscheidenden Schlacht kommen könne.
Hunderte von unbewaffneten französischen Soldaten sieht Auguste Vater Anfang Oktober durch ihren Heimatort Seifertsheim bei Leipzig mehr kriechen als ziehen. Verlotterte, hungrige Elendsgestalten.
Die meisten blieben in der Nähe des Dorfes liegen und zum Abend wollten alle in die Häuser aufgenommen sein. Die Anzahl dünkte jedoch den Bauern oft zu groß und wie eine Herde Schafe trieben sie jetzt die ehemaligen übermütigen Sieger, die sie alle nicht beherbergen konnten oder mochten, die Straße hinaus, dem nächsten Dorfe zu.
In den folgenden Tagen tauchen österreichische Dragoner auf, ungarische Husaren, holländische Offiziere, Kosaken, Schlesier, zu Pferde, zu Fuß, daneben Wundärzte, Marketenderinnen. Alle verlangen Stärkung, Branntwein, Brot, die Verwundeten nach einem Lager. Auguste Vater und ihre Schwestern öffnen die Stuben im Pfarrhaus und teilen ihre Vorräte aus, von früh bis in die Nacht. Viele Frauen im Dorf packen Bündel und Kinder, um rasch noch in entlegenere Orte zu entkommen. Einmal macht sich Auguste mit ihrem Vater zu einem Gang nach Leipzig auf.
Die Stadt war dergestalt mit Truppen angefüllt, dass man nur mit Mühe durch die auf- und niederwogenden Massen drängen konnte. Unruhig und gespannt liefen Soldaten und Offiziere jeden Ranges, jeder Waffengattung hin und her. Zu allen Toren wurden Verwundete eingebracht.
Am 16. Oktober, einem Samstag, ist Auguste früh auf den Beinen. Noch vor Sonnenaufgang unternimmt die Pfarrerstochter einen Gang aufs Feld. Es ist neblig und trüb. Plötzlich ein Grummeln.
Ein ganz eigenes, erhabenes Geräusch, wie das ferne Brausen des wogenden Meeres, umgab uns bald von allen Seiten. Es wurde mit jeder Minute stärker, von einzelnen dumpfen Kanonenschüssen und fernen Trommeln begleitet. Und bald erkannten wir darin das allgemeine Anrücken sämtlicher Armeen zum großen, blutigen, langersehnten Kampfe, der auf immer das Schicksal von ganz Deutschland entscheiden sollte.
Die Völkerschlacht. 4 Tage wird sie dauern. Vom 16. bis zum 19. Oktober des Jahres 1813. Dann ist Bonaparte, nun noch nicht endgültig geschlagen, aber in die Flucht gejagt. Der Preis für die Befreiung vom Tyrannen? Fast 100.000 Gefallene. Nie zuvor und auch niemals nachher. Nicht im Dreißigjährigen Krieg und nicht bei der Bombardierung Hamburgs oder Dresdens im Zweiten Weltkrieg. Niemals hat es auf deutschem Boden so viele Tote in so kurzer Zeit gegeben. Und nie zuvor auch waren solch gewaltige Heeresmassen aufeinandergeprallt. Mehr als 500.000 Soldaten, ganze Völkerscharen. Knapp 200.000 auf Seiten der Franzosen, fast 400.000 bei der gegnerischen Koalition. Das Erstaunliche ist, ein nicht geringer Teil der alliierten Heere war ganz und gar freiwillig dort. Die Völkerschlacht gilt deshalb als der erste Volkskrieg der Geschichte. Soll heißen, die Soldaten zogen nicht für irgendeinen Monarchen ins Feld, sondern für die eigene Sache. Auguste Vater in ihrem Tagebuch, das sie 30 Jahre nach der Schlacht publiziert.
Tausende und Abertausend, Nationen von verschiedensten Zonen, Sitten und Sprachen, Männer und Jünglinge aus den verschiedensten Ständen und Verhältnissen, von der verschiedenartigsten Bildung und doch nur von einem Interesse beseelt, durch gleichen Sinn und gleiche Begeisterung verbunden, zogen mutig dem Tode für Vaterland und Freiheit entgegen.
Selbstverständlich standen auch Berufsheere vor Leipzig auf dem Feld, genauso Wehrpflichtige, in begrenztem Maße. Aber, so der Journalist und Buchautor Andreas Platthaus,
das Phänomen des Jahres 1813 auf deutscher Seite, zumindest auf preußischer Seite und bei anderen Ländern später auch, ist, dass tatsächlich freiwillige Armeen gebildet wurden. Durch Leute gebildet wurden, die dorthin kamen und sagten, ich möchte etwas für mein Land tun.
Ob der Gedanke ans Vaterland die Männer auch noch beseelte, wenn sie in vorderster Reihe standen und ihnen die Kugeln um die Ohren pfiffen?
Ich wage es zu bezweifeln. Aber bis sie dorthin gegangen sind, haben sie tatsächlich an etwas Höheres geglaubt. Und dafür waren sie, denn das weiß ja nun jeder, der sich zu so etwas meldet, auch bereit, ihr Leben einzusetzen. Es gab etwas wie nationale Begeisterung damals und dafür wurde beispielsweise auch viel Geld gespendet. In Preußen sind ganze Regimenter durch private Mittel ausgerüstet worden. Es gab Sammlungen, wo Leute ihre Schmuckstücke abgegeben haben im Dienste eben der höheren, der nationalen Sache.
Aber was war die nationale Sache? Eine deutsche Nation gab es noch nicht. Nur viele kleine, ständig miteinander zerstrittene deutsche Staaten. Dazu die zwei großen, Preußen und Österreich, die sich auch seit Menschengedenken mal mehr, mal weniger in den Haaren lagen. Die vielen deutschen Fürsten waren zwar bereit, eine Zeit lang auf die deutsche Karte zu setzen,
weil man damit tatsächlich einfach die Leute mobilisieren konnte, sprich die Bevölkerung, hatten aber überhaupt keine Lust, und das zeigte sich dann spätestens auf dem Wiener Kongress, also ein, zwei Jahre nach der Schlacht von Leipzig, da tatsächlich ernst zu machen. Es sollte keinen einheitlichen Staat geben. Da hätte man sich ja darauf einigen müssen, wer den regiert hätte als König oder Kaiser. Und das hieße, alle anderen Monarchen hätten ihre Macht aufgeben müssen.
Auf mehr als einen Staatenbund konnte man sich auch nach Leipzig nicht verständigen. Nationale Begeisterung der Massen hin oder her.
Und das ist die große Desillusionierung, die mit der Völkerschlacht verbunden ist, dass die Menschen, die dort kämpften, zumindest sofern sie eben irgendeinem deutschen Staat angehörten, das ganz überwiegend mit der Intention taten, nach dieser Schlacht, wenn wir Napoleon besiegt haben, dann machen wir es den Franzosen nach und schaffen eine große deutsche Nation. Und das wurde aus vielen, vielen kleinen partikularistischen Interessen dann nicht umgesetzt. Und das ist letztlich der deutschen Einheitsbewegung jahrzehntelang immer wieder nachgetragen worden, dass die große erste Chance verpasst wurde.
Kein einig Vaterland also. Die Befreiung vom Joch der französischen Tyrannei, das ja, auch wenn es nach Leipzig noch 2 Jahre dauern sollte, bis Napoleon endgültig in der Verbannung blieb. Und die Freiheit im Innern? Grundrechte, eine einheitliche Rechtsordnung, Gewaltenteilung, eine Beschneidung der fürstlichen Souveränität? Die kühne Hoffnung auf ein freieres Lüftchen auch innerhalb der von der äußeren Fremdherrschaft befreiten Länder hatte die Welle der nationalen Begeisterung ja stets mitgetragen. Und als 1-2 Jahre nach Leipzig in Zeitungen und Chroniken begonnen wurde, die große Schlacht von 1813 als Völkerschlacht zu bezeichnen, war damit ganz klar ein politischer Anspruch verbunden. Nämlich,
dass gleichzeitig mit der Verpflichtung dieser Völker, die zum ersten Mal so etwas wie allgemeine Wehrpflicht auch dafür hatten erdulden müssen, um in diesen riesigen Massen aufs Schlachtfeld geworfen zu werden, auch wiederum eine Art Verpflichtung des Staates denen gegenüber war, nämlich Demokratisierung oder sagen wir zumindest Verfassungsgebung.
Deshalb war der Begriff Völkerschlacht publizistisch eine Art Kampfbegriff, der aussagen sollte,
wenn da schon Völker gegeneinander gekämpft haben und nicht mehr nur Länder oder nur Monarchen, dann bitte, bitte, bitte gebt diesen Völkern noch etwas dafür.
Die Herrscher in den allermeisten deutschen Staaten dachten bekanntlich nicht einmal daran. Bei der Neuordnung Europas auf dem Wiener Kongress waren die Monarchen besorgt um den jeweiligen dynastischen Machterhalt. Eine politische Teilhabe der Untertanen stand nicht auf der Agenda.
Gebe Gott,
schrieb 1813 angesichts des Elends in Leipzig der Student Ferdinand Heinrich Grauthoff, ein Augenzeuge der Schlacht mit 100.000 Toten.
Gebe Gott, dass nach all den blutigen Opfern, dass nach dem unsäglichen Jammer, der ringsum alles da niederbeugt, endlich die Völker zum großen, schönen Ziele durchdringen. Wenn aber die Herrschsucht der Mächtigen, wenn der Eigensinn und die Engherzigkeit der Politik die zerbrochenen Ketten nur neu wieder umschmieden wollte und das deutsche Volk erstände nicht wirklich wieder frei, Da muss das Blut der Tausende, die im Tode dahinsanken, laut um Rache schreien. Und von den Tagen vor Leipzig datiert sich ein Schuldbrief, wie er noch keine Zeit gedrückt hat.
Auguste Vater, die 16-jährige Pastorentochter aus Seifertshain bei Leipzig, hat die Völkerschlacht überlebt. Viele Häuser in ihrem Heimatdorf wurden niedergebrannt, das Pfarrhaus von Soldaten auf der Suche nach Lebensmitteln und Brennstoff geplündert.
Und wohin man sah, nur die traurigen Überreste eines verlassenen Schlachtfeldes, alte Montierungsstücke, Tschakos, Trümmer von Gewehren, Pferdegeschirre, große und kleine Kugeln in Menge und nirgends ein lebendes Geschöpf zu sehen und zu hören als der Schwarm der krächzenden Krähen, der Nahrung suchend das Totenfeld umflatterte.
Noch 10 Tage nach der Schlacht liegen vielerorts Leichen auf den Feldern.
So sah man auf einer Wiese unfern des Fußsteigs nach Zweinauendorf zu eine ganze Reihe noch völlig montierter französischer Infanterie liegen, die eine einzige Batteriesalve auf einmal niedergeschmettert zu haben schien. Denn sie lagen und standen zuletzt fast ganz regelmäßig aneinander gelehnt, als wenn sie schliefen.
Der Typhus, der sich nach der Schlacht innerhalb der Stadtmauern Leipzigs rasend schnell ausgebreitet hat, blieb Auguste und ihrer Familie erspart. Auch der grauenvolle Hunger, der in der Stadt wütete. Weil die Franzosen alle Wagen zum Transport ihrer Verwundeten brauchten, später zur Flucht, konnte man von den Dörfern kein Getreide mehr in die Stadt transportieren. Es gab schlicht kein Weizenkorn mehr in Leipzig.
Seit 1806 war Sachsen Mitglied im Rheinbund und mit Frankreich alliiert. Und seither hatten Franzosen auf dem Durchmarsch das Recht, von den Einwohnern Leipzigs Unterkunft und Verpflegung zu fordern.
Während der Völkerschlacht spitzte sich die Versorgungslage dramatisch zu. Andreas Platthaus.
Denn da haben ja nun 4 Tage lang an die 190.000 Franzosen kampiert und die Stadt Leipzig umfasste mit den Vorstädten 40.000 Einwohner. Das heißt, jeder von denen musste erstmal 5 Besatzer durchfüttern und das 4 Tage lang, da gab es nichts mehr.
Wohl nirgendwo war das Elend so groß wie unter den schwer Verwundeten. Allein am ersten Tag der Schlacht wurden knapp 10.000 verletzte Franzosen in die Stadt gebracht. Zigtausend weitere kamen hinzu. Die meisten blieben hilflos bei Kälte und Nässe auf der Straße liegen. Ein entsetzlicher Gestank nach Blut und Exkrementen lag über allem. Das Leid war außerdem hörbar. Nahezu die einzige Behandlungsmethode der Schlachtverletzungen bestand in der Gliedamputation. Anästhesie kannte man nicht. Ganz Leipzig, so schildern es Zeitzeugen, stöhnte und schrie.
Grauenvolle Szenen spielten sich ab. Verwundete Soldaten, die sich vor den improvisierten Lazaretten auf die amputierten Gliedmaßen ihrer Kameraden stürzen, um sie abzunagen. Andere, die ihre toten Pferde ausweiden, um darin Schutz vor der Witterung zu finden und ein bisschen rohen Fleisches zu haben.
Seit 1913 erinnert bei Leipzig das riesige, fast 100 Meter hohe Völkerschlachtdenkmal an die bis zum Ersten Weltkrieg größte Einzelschlacht der Geschichte. Und wo ruhen die 100.000 Toten? Der Journalist Andreas Platthaus, der zu ihrem 200. Jahresgedenken ein Buch über die Völkerschlacht geschrieben hat.
Fast alle die Teile, die früher Schlachtfeld gewesen sind, gehören heute zum unmittelbaren Leipziger Stadtgebiet. Und das heißt, da ist im Laufe der ganzen Baumaßnahmen seit spätestens dem 3. Drittel des 19. Jahrhunderts wahrscheinlich bei Ausschachtungen oder sowas so ziemlich alles aufgefunden worden, was an Massengräbern da existiert hat.
Ehemalige Schlachtfelder, die nicht städtisch überbaut worden sind, fielen zu DDR-Zeiten dem Braunkohleabbau zum Opfer.
Gerade im Süden von Leipzig ist die Landschaft überhaupt nicht mehr mit der vergleichbar vor 200 Jahren. Da gibt es jetzt riesige Seengebiete, wo die gefluteten Gruben herrliche Naherholungsgebiete erbracht haben. Und bei diesen ganzen Ausbaggerungsarbeiten seit den 50er Jahren sind unglaublich viele Knochen und Überreste gefunden worden, die teilweise in kleineren Gedenkstätten bestattet wurden, bisweilen aber auch einfach untergepflügt wurden. Da hat man kein sehr großes Gewese drum gemacht.
Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an die Völkerschlacht bei Leipzig, die heute vor 200 Jahren begann. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.